Willkommen zurück bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten, aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer Future Work Hub. In der heutigen Folge spricht unsere Moderatorin Shaila Emmenegger mit Thomas Haas. Thomas ist Mitgründer der New Work Beratung Go Beyond. Als Strategieberater hilft er Unternehmen, den Wandel zu gestalten und die Transformation zu meistern. Ja, als Wirtschaftsinformatiker schlägt er die Brücke zwischen den technologischen Möglichkeiten und den Wünschen, Nöten und Begehrlichkeiten von Menschen, Teams und Organisationen. Wir freuen uns, dass Thomas Zeit gefunden hat, um mit Shaila über die beiden Dauerbrenner-Themen Change und Transformation zu sprechen. In diesem Sinne viel Vergnügen mit Shaila und Thomas.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Barry Works Podcast. Ich bin Shaila und freue mich auf den spannenden Austausch heute mit Thomas Haas. Thomas, schön bist du hier. Bist du fit und munter?
Ja, klar. Danke, Shaila, für die Einladung. Und bei diesem wunderschönen Wetter hier in Zürich, alles großartig und wunderbar.
Sehr schön. Jetzt stell dir vor, du bist eines Tages hier beim Joggen. Du gehst ja von unserem Büro, wo ihr ja auch als Go Beyond euren Sitz teils habt, auf die Limmat oder an die Limmat und zwischen zwei Terminen läufst du da am Wasser entlang. Und dann hält dich auf eine wunderbare Art eine ältere Dame auf und möchte von dir wissen, was du eigentlich machst. Und zwar ist das Tante Trudi. Tante Trudi ist 90 Jahre alt und eigentlich schon lange aus dem Arbeitsleben ausgetreten, aber trotzdem immer sehr neugierig und war auf eins von deinen Vorlesungen und möchte jetzt von dir wissen, warum das relevant ist, was du im Alltag machst.
Die fitte Tante Trudi am Wasser an der wunderschönen Limmat, ich denke, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich denke, sie hat sehr viel erlebt, vielleicht noch aufgewachsen ohne Badezimmer und Strom im Haus. Sie hat diese rasante Entwicklung der letzten fast 100 Jahre miterlebt, das Telefon, Farbfernsehen, Flug zum Mond. Sie hat wahrscheinlich auch erlebt, wie Freunde von ihren ein Leben lang am gleichen Arbeitsplatz gearbeitet hat, und sie wird auch erlebt haben, dass es andere ganz anders erlebt haben, vielleicht nicht im direkten Umfeld, aber dann ihre Kinder oder Enkelkinder, wie sie sich neu orientieren und mit der Zeit mitgehen. Und so wird sie verstehen, dass Unternehmen, auch Unternehmen sich in diesem Wandel orientieren müssen und ich oder wir helfen Unternehmen mit Strategie und einem Plan, diesen Wandel mitzumachen, zu verstehen, was geschieht eigentlich da draußen, wo stehen wir und müssen wir etwas tun oder können wir zuwarten.
Sehr spannend, also das Thema Wandel und die Veränderung, die sozusagen sie ja sicher ganz stark erlebt hat. Ist das auch so ein bisschen die Inspiration für dich als Dozent und Lehrbeauftragter an den verschiedenen Hochschulen, da auch dieses Wissen und diese Themen mit an die Hand zu geben an jüngere Leute? Oder warum machst du das?
Ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, ich habe selbst als Jugendlicher erlebt, wie die Uhrenindustrie zugrunde ging oder fast zugrunde ging. Ich war ja 14 Jahre alt, als die Japaner mit sehr erfolgreich waren mit der elektronischen Uhr, die automatische Uhr verdrängt haben. Wir hatten bei uns in Grenchen, wo ich aufgewachsen bin, Entlassungen innerhalb kürzer Zeit, sind auch die Einwohner gesunken, und es war eine sehr mehr düstere Stimmung bei uns dort im Ort. Und da wurde die Swatch erfunden, das ist eine Geschichte für sich, und der Ort blühte wieder auf und die Industrie blühte wieder auf, und jetzt, fast 30 Jahre später, ist alles ganz anders. Und diese Erfahrung in der Jugend, die prägte mich eigentlich sehr, und ich war über die ganze Zeit meiner Karriere immer wieder an einem Ort von Umbruch. Ich war in den 90er Jahren Internet-Business unterwegs, in Startups, als das aufkam. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es mal eine Zeit ohne Internet gab, aber es war so, als das Web erfunden wurde, wurde gerade gefeiert vom Tim Berners-Lee zum Beispiel. Und diese Erfahrung aus einer schwierigen Situation oder unter Druck, sich neu zu erfinden, neu ausrichten, das weitergeben, ich denke, das ist so ein großer Antrieb von mir. Mhm.
Jugendliche Leute, die umgeben dich ja nicht nur in den unterschiedlichen Fachhochschulen und Universitäten, sondern ja auch zu Hause. Ich glaube, du hast 2 Kids im Teenager-Alter. Was geben sie dir in deinem Alltag? Wo inspirieren sie dich oder wo kannst du dir Inspiration von ihnen holen?
Ja, sie sind schon in um die 20 oder aus dem Teenageralter raus, zum Glück. Es war auch eine spannende Zeit. Jetzt ist es, sind wir unter oder mit jungen Erwachsenen. Und ich hatte gerade letzte Woche, hat sich meine Tochter wieder geärgert, dass sie eine Stelle gesucht und nicht verstanden, warum sie ihre Angaben, Name, Adresse, Geburtsdatum nicht nur bei jeder Bewerbung neu eingeben will, sondern jetzt oder mitgeben muss, sondern jetzt auch, nachdem sie sich beworben hat, beim gleichen Unternehmen noch einmal die gleichen Informationen mitgeben und so. Warum können die das nicht einfach abrufen? Warum kann ich das nicht einfach teilen? Also dieser sehr, sehr frische Blick auf die noch nicht immer so digitale Welt, wie die sehr kompliziert erscheint. Was ich auch immer wieder interessant finde, dass die Jungen haben unglaublich Mühe mit E-Mail. Sie finden es seltsam, wie E-Mails sortiert werden, arrangiert werden, dass es überhaupt braucht und haben sehr wenig Verständnis, warum wir so viele E-Mails in der Welt herumschieben. Und diesen Blick oder diesen Anstoß, die Welt, wie wir sie kennen, anders betrachten. Ich glaube, das ist jetzt auf den Beruf bezogen die große Inspiration von meinen beiden Kindern. Ja.
Und diese Betrachtung auf die Welt, die hast du ja gestartet, vor allem im Thema Software. Du hast vor langer Zeit auch dich mit diesen Thematiken stärker in Startups beschäftigt. Kannst du heute noch coden und ist das noch was dir im Alltag hilft, dieser Background von der Technologiewelt?
Ich hatte immer wieder die Gelegenheit, technische Probleme zu lösen im Rahmen von meinen Beratungsmandaten für einen Kunden Code geschrieben. Das ist jetzt schon länger her, 6-7 Jahre. Und ich kann das immer noch. Ich habe es gelernt vor über 30 Jahren und ich glaube auch nicht, dass je wieder zu verlernen. Mein Sohn studiert im Moment Informatik und wir hatten einige Aufgaben zusammengelöst. Also ich kenne mich da nach wie vor aus. Wobei der große Vorteil oder was ich besonders schätze, ist weniger jetzt Code schreiben oder verstehen zu können, sondern diese größeren Zusammenhänge, was kann man, welche Probleme kann man mit einer Maschine lösen oder mit Software oder mit Applikationen, mit einem Netzwerk und wo sind dann wirklich die Grenzen und was ist Utopie oder auf lange Zeit noch nicht erreichbar und so in Kundenprojekten dann helfen, gute Entscheidungen zu fällen, damit, wenn man digitalisieren will oder KI einführen will, man auch ein erfolgreiches Projekt hat, weil die Grundlagen und die Fundamente stimmen.
Da gehen wir schon langsam in die Richtung von unserem Hauptthema Change und Transformation. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, hast du dein Beispiel zu dem, was du gerade erwähnt hast? Gibt es da irgendwas, was du uns konkret an die Hand geben kannst?
Wir hatten, es ist schon länger her, es war für die Börse Schweiz ging es darum, Berechnungen in Echtzeit anzustellen über, also wann immer ein Trade stattfindet oder nicht stattfindet, dann ändern sich ja die Kurse. Und aus diesen Kursen werden Index berechnet oder andere Berechnungen angestellt. Und wie schnell kann man diese Veränderungen zu den Kunden bringen. Da geht es dann um teilweise Millisekunden, um Portfolios umschichten zu können. Und da ein Urteil zu fällen, was ist jetzt möglich, also welche Geschwindigkeit könnte man erreichen, was sind die Voraussetzungen dazu und wo kann man einfach sagen, ja, das wäre schön, wenn, aber nicht mit den Technologien der heutigen Welt. Oder im Moment, Quantencomputer oder die neuen Lichtprozessoren vielleicht, aber im Moment und auf die nächsten 10 Jahre eher nicht. Ja.
Also immer noch technologische Utopien, wo wir dran arbeiten. Aber jetzt zu unserem Hauptthema. Wir haben ja in der Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen, was so Themen sind, die dich ja auch beschäftigen und mit denen du dich gerne beschäftigst. Und der Range ist ja sehr groß, den du abdeckst von Strategien mit auch dem Buch, das ihr geschrieben habt. Und wir haben uns aber entschieden, so ein bisschen in das Thema Transformation und Change zu gehen, weil das auch etwas ist, mit dem ich mich im Alltag beschäftige. In meinem Fall eher wirklich dieses ganze Thema Workplace und Workplace-Gestaltung und wie man da auch Mitarbeitende, Führungskräfte auch mitnimmt, um sie zu begleiten auf einem Pfad, was natürlich auch viel Unsicherheiten und viel Themen aufwirft, die man vielleicht am Anfang gar nicht so erkennt und die einen ja auch so ein bisschen zweifeln lässt, ob man überhaupt am Ende bei etwas Gutem ankommt. Also Thema Transformation und Change heute als ein Hauptthema von uns. Was ist für dich da der Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern oder wie definiert ihr bei Go Beyond den Unterschied zwischen Change und Transformation?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist der Change eine Veränderung, eine Fähigkeit von einer Person oder einem Team, eine Veränderung durchzuführen. Also wir wollen jetzt anders arbeiten, wir wollen schneller sein, wir machen immer wieder den gleichen Fehler beim Prüfen von Eingangsrechnungen. Also jetzt machen wir eine Checkliste, wir verändern den Prozess, wir setzen diese Checkliste um und sehen dann nach, ob das jetzt auch gewirkt hat und wir diese Eingangsrechnungen weniger Fehler machen bei Prüfen dieser Eingangsrechnungen. Das ist ein kleiner Impuls, also wir sind von kleinräumig, können wir eigenständig umsetzen und danach arbeiten wir nicht nur anders, sondern auch besser. Und im Gegensatz dazu, oder die Transformation ist für mich dann wie eine große Klammer. Die Transformation hat zum Ziel, für ein Unternehmen, eine Organisation, eine Fähigkeit herzustellen, die man heute nicht hat, aus organisatorischer Perspektive. Im Vergleich zu, wenn wir ein Logistikzentrum bauen, dann machen wir ein strategisches Projekt und bauen dieses Logistikzentrum und danach haben wir eine größere Kapazität oder eine bessere Position im Straßennetz oder im Verkehrsnetz als davor und damit können wir dann einfacher, schneller, billiger Logistik machen. Und die Transformation ist ähnlich im Sinne von, wir sind zum Beispiel gefühlt zu langsam im Entscheiden, wir arbeiten ineffizient, wir haben eine Kultur, wie wir miteinander umgehen, die uns hindert, erfolgreich oder erfolgreicher zu sein am Markt und das wollen wir korrigieren und da ist die Transformation. Und diese Transformation, die löst dann bei den Individuen und Team eine Serie von kleinen oder kleineren Changes aus, die schön orchestriert durch die Transformation ein neues, gutes, gesamtes ergeben. Und in diesem Sinne hat die Transformation dann irgendwann ein Ende, wenn wir diese Fähigkeit haben. Wenn wir ein attraktiveres Umfeld haben, wir schneller entscheiden können, direkter führen, mehr Eigenverantwortung, dann ist diese Transformation abgeschlossen. Der kleine Change im Sinne von weiteren Verbesserungen, der geht weiter, solange das Unternehmen existiert.
Also auch ein längerfristiger Prozess mit kleineren Einheiten, der immer wieder im besten Fall wahrscheinlich das Leben lang des Unternehmens durchgeführt wird, denke ich mal, damit man überhaupt am Zahn der Zeit bleiben kann. wenn ich so ein bisschen an Barry denke, bei uns, dieses Thema Klammer fand ich eben gerade ganz gut. Was ist bei uns so die Klammer? Bei Barry versuchen wir ja ganz klar zu sagen, wo seid ihr heute in euren Arbeitsumgebungen und wo seht ihr auch ganz klar die Zukunft der Arbeit? Also versuchen zu verstehen, wie der Raum und der Mensch und die Organisation in so einem Zusammenspiel dann zusammenkommen in physischen Räumlichkeiten und da dann auch die unterschiedlichen Raumsettings den Leuten an die Hand geben können, um überhaupt es zu schaffen, dem nachzugehen, was sie sich vorgestellt haben in den Visionen. Und wie ist es bei euch? Mit was für Change-Fragen oder Transformationsfragen kommen die Unternehmen auf dich oder auf euch zu?
Sind Zukunftsängste oder Befürchtungen in der Zukunft nicht mehr relevant zu sein? Das sind die großen oder die häufigsten Auslöser. Und heute dominieren eigentlich zwei Themen. Das ist das eine, wir finden keine Arbeitskräfte mehr oder wir befürchten, niemand will bei uns arbeiten in der Zukunft, weil wir starr oder also unattraktiv erscheinen, keine flexiblen Arbeitszeiten bieten können oder ortsunabhängiges Arbeiten oder auch sonst als verstaubt gelten. Also diese Angst, Menschen anziehen zu können, um zu arbeiten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind es die Veränderungen getrieben durch die Digitalisierung, die jetzt mit der KI, der AI nochmals an Bedeutung gewonnen haben. Das sind die zwei häufigsten Treiber, die wir erleben bei unseren Kunden als Treiber.
Das ist interessant, wenn ich so ein bisschen an meine Vergangenheit denke und an die Unternehmen, für die ich schon gearbeitet habe, damals noch in Berlin. Da haben wir sehr viel auch solche Strategiedokumente erarbeitet. Ich habe dort am Anfang eher in so einem Unternehmen gearbeitet, wo wir Innovationen begleitet haben und versucht haben, auch die unterschiedlichen Steps durchzugehen und mit diesen Strategiedokumenten Unternehmen auch neu zu positionieren im Markt. Und in dem nächsten Unternehmen auch wieder so Strategiedokumente erarbeitet, Steckbriefe, Visionen. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass beim Definieren geht's noch relativ einfach, aber schwieriger wird's dann eben halt bei diesem Thema der Realität und der Umsetzung von diesen kleinen Elementen. Und ich glaube, genau das ist ja das Thema Change und Transformation, dass es nicht in einem Dokument, in einem Strategie-Steckbrief stecken bleibt, sondern ja sich in die Realität verwandelt. Kannst du da uns einen kleinen Tipp geben oder eine Empfehlung, wie diese Übersetzung in den Alltag stattfinden kann?
Das ist eine sehr gute Frage, ein sehr interessanter Aspekt und Kern unserer Arbeit. Papier ist geduldig, Excel ist geduldig. Strategien schreiben kann ein mühseliger Prozess sein, ist schlussendlich aber nicht so schwierig. Der Chatbot macht das in Sekunden, schreibt dir eine Strategie. Die Herausforderung ist, wie du sagst, diese dann aufblühen zu lassen, in Leben einhauchen und zum Leben erwecken. Und dazu beginnen wir in der Regel schon mit Umsetzungselementen während der Strategieentwicklung. Dass man nicht nur am Schreibtisch bleibt und nicht nur zu zweit, zu dritt oder in einem kleinen Team, sondern verschiedene Leute involviert, in die Breite geht, in einen ko-kreativen Prozess und wann immer möglich draußen am Markt, bei den Kunden, bei den Partnern mit Mini-Prototypen die Ideen validiert, sodass man nicht nur ein gutes Papier, sondern eine gut validierte Strategie auf dem Tisch hat.
Mhm. Prototypen, da schlägt mein Service-Design-Herz gerade noch ein Stück mehr. finde ich ein sehr starkes Tool, auch um wirklich Sachen mal ganz kurz zu testen, auszuprobieren. Und spannenderweise funktionieren ja Prototypen in allen möglichen Branchen, sei es von der Technologie zum Raum, zu Prozessbearbeitungen. Also da habe ich ja wirklich schon die besten Umsetzungen gesehen, auch was dies angeht, das mal zu testen. Wir haben in der Vorbereitung über das Thema, oder du hast darüber gesprochen, die Menschen auch mitzunehmen und die Menschen in diesem Prozess, die ja natürlich am Ende dann da auch das Leben müssen, von Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das fand ich ein sehr schöner Gedanke, diese zwei Wörter, die ja eigentlich sehr weit voneinander entfernt sind. Was sind so deine Gedanken, wenn du als du mir gesagt hast, von Betroffenen die Menschen zu Beteiligten in diesem Prozess werden zu lassen?
Wenn wir heute einem Unternehmen etwas anpacken, dann wird das sofort komplex, sind viele involviert und es werden alle etwas anders tun müssen morgen. Also insbesondere, wenn man etwas digitalisiert. Die Zeit, wo ich eine Schreibmaschine durch einen Word-Processor ersetze und immer noch mehr oder weniger schreibe wie davor oder rechne mit einem Excel wie mit dem Taschenrechner, aber meine Arbeitsweise im Wesentlichen nicht anpassen muss, die sind vorbei. Heute die neuen oder die Innovationsprojekte haben immer andere Prozesse zur Folge, haben immer andere Arbeitsweise zur Folge. Was auch heisst, dass am Schluss die Menschen im Unternehmen die Strategie zum Fliegen bringen, wenn sie bereit und in der Lage und willig sind, auch etwas anders zu tun morgen. Und das gelingt nur, wenn jede und jeder das auch versteht und nicht nur versteht, warum es notwendig ist, sondern auch versteht, was habe ich davon, wie kann ich davon profitieren. Und das verstehe ich unter Betroffene. Oh, hier hast du, wir nehmen dir das Telefon weg, wir geben dir Teams und jetzt musst du über den Computer telefonieren. Hat viel Verunsicherung ausgelöst, habe ich an vielen Orten gesehen, wir wollen anders kommunizieren oder wir müssen anders kommunizieren, um schneller, effizienter, näher bei den Kunden zu sein und mit anderen Mitteln, nicht nur Sprache, sondern auch eine Nachricht mit dazu, kannst du dich besser mit deinen Kolleginnen und Kollegen, Partner, Kunden austauschen und so deine Arbeit besser machen. Und diesen Prozess, also was ein Strategieteam alleine am Tisch macht, in allen Köpfen ablaufen lassen, das ist Menschen am Prozess beteiligen und so auch für die Umsetzung zu motivieren.
Dann gehen wir doch vielleicht nochmal genauer da rein, weil für mich ist das noch ein bisschen mysteriös. Wenn wir jetzt gerade das Thema nehmen von Teams und das Telefon wegnehmen, wie ganz konkret begleitet ihr dann die Leute? Was gibt ihr denen an die Hand, damit die dieses Verständnis haben oder die Einsicht, dass das auch für sie von Wert ist?
Also wir gehen mal davon aus, dass es einen guten Beweggrund gibt, das zu tun. Was wir leider auch sehr oft sehen, ist, dass man irgendetwas verändert ohne Grund oder ohne Not. Also Schritt eins ist, dass wir als Unternehmen verstehen, warum sollten wir diesen Schritt tun? Was bringt er uns? Wie machen wir damit mehr Umsatz? Wie gewinnen wir mehr Kunden dadurch? Wie steigern wir die Effizienz, die Effektivität in unseren Prozessen? Und diese Botschaft oder dieses Verständnis ist der wichtigste erste Schritt, dann zu erklären, schaut, Kollegen, Kolleginnen, gestern war alles gut, jetzt ist da diese Bedrohung oder diese Veränderung im Raum, wir sind zu langsam, wir sind nicht nah genug bei den Menschen, wir wollen anders kommunizieren und um anders kommunizieren ersetzen wir unsere wohl altverdienten Kommunikationsgeräte durch etwas anderes und damit sind wir dann wieder am Puls der Zeit. Und gerade dieses, warum wollen wir etwas tun und wieso glauben wir, dass das uns hilft, geht zu oft verloren und vergessen. Und dann kann ich mir ein Bild machen, ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen und dann die Veränderung so entsprechend mittragen.
Und dieses Warum, von dem du sprichst, ist das dann auch verbunden mit Thema Messbarkeit? Da hatten wir ja auch im Vorgang ein bisschen drüber gesprochen. Beteiligte sind Menschen. Menschen bringen im Unternehmen das, was man nicht sehen kann, die Unternehmenskultur mit. Unternehmenskultur ist aber dann schwer zu messen. Kann man die messen? Soll die gemessen werden? Was sind da deine Gedanken zu?
Ich bin absolut überzeugt, dass Kultur nicht nur gemessen werden kann, sondern in einem Veränderungsprozess auch gemessen werden soll. Aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn wir uns nicht verständigen können, wie wir etwas messen, dann werden wir auch kein gemeinsames Verständnis haben, wie es sein soll. Und alleine deswegen ist dieser Prozess, wir wollen die Kultur oder die Kulturveränderung messen, extrem wichtig. Es muss am Ende des Tages nicht messen in Geld sein oder in abzählbaren, quantifizierten Zahlen. Es kann reichen, dass man sagt, wie können wir beobachten, dass sich ein gewünschtes Verhalten oder ein gewünschter Zustand eingestellt hat und wir dann so qualitativ ein Urteil fällen. Aber wenn wir das nicht tun, dann bin ich überzeugt, läuft jede Veränderung, jeder Veränderungsprozess irgendwann ins Leere, weil wir auch nicht sehen, dass zum Beispiel sich etwas verändert hat und wir dann immer nur den Druck haben, noch mehr zu tun. Es gibt keine Wertschätzung für was geschehen ist und das löst viel Frust aus im Prozess.
Ja, das sind wichtige Elemente, die natürlich auch immer wieder angeschaut werden können in der Zukunft oder besser gesagt in der Vergangenheit immer auch wieder mal drauf zu schauen. Gibt es da noch konkretere Beispiele, die du uns an die Hand geben kannst, wie man das messen kann oder wo man da hingucken kann, damit man das messen kann? Weil für mich ist es immer noch sehr abstrakt, wie man Kultur messen kann.
Also bleiben wir bei der vielleicht bei der Kommunikation mit dem Beispiel, warum wollen wir das tun? Wir möchten mehr Kundennähe. Warum wollen wir mehr Kundennähe? Um unsere Produkte oder Dienstleistungen passgenauer zu machen. Wir sind nicht mehr wirklich mit dabei. Wir sehen, die Konkurrenz läuft uns davon. Also mehr Kundennähe, mehr Innovation, mehr Umsatz. Das ist so die Ausgangslage. Umsatz ist einfach zu messen. Und wie geht es jetzt nun mit der Kundennähe? Was wir einfach messen könnten, ist, wir zählen die Termine im Kalender mit Kunden oder Partner. Und wenn diese zunehmen, dann haben wir offenbar mehr Austausch mit den Kunden. Da sehen wir, dass sich etwas verändert hat. Was wir dann natürlich noch nicht sehen ist, gehen wir jetzt einfach Mittagessen und haben Spaß oder diskutieren wir auch wahrhaftige Probleme, ziehen wir auch Erkenntnisse aus diesen Gesprächen heraus. Das wäre dann ein nächster Schritt, um etwas zu beurteilen. Aber ohne dieses direkte Beobachten von Verhalten, tausche ich mich mehr aus mit Kunden? Ja, nein. Wird alles andere von mehr Verständnis, mehr Innovation und schlussendlich besseren Produkten mit mehr Umsatz nie eintreten? Also das Verstehen von, welche Handlung, neue Handlung, würde eine Veränderung auslösen? Oder welche alte Handlung findet nicht mehr statt? Und wie kann ich die beobachten? Wie kann ich die befeuern, feiern? Und da auch lernen, wie wir unser Verhalten steuern und zielgerichtet einsetzen. Das ist, darum geht es im Beobachten von Kultur.
Mhm. Vielen Dank, das ist tatsächlich ein bisschen klarer geworden und verständlicher. Das bringt mich auch zu der letzten Frage. Wir laden beim Berrywork Podcast ja ganz unterschiedliche Expertinnen innen ein, die aktiv an der Zukunft ja mitgestalten, wie du auch. Und diese Zukunft basiert letztendlich auf Visionen von uns allen. Und diese Visionen bringen ja die Zukunft von morgen ins Rollen. Daher die verrückte Kombi-Frage an dich. Wenn wir zwei sehr unterschiedliche Sachen zusammenfügen, egal ob es Disziplinen, Technologien, Materialien, Methoden oder was auch immer ist, entsteht etwas Neues. Etwas, was wir heute noch nicht haben. Das ist ja auch der Blick in die Zukunft. In diesem Sinne, welche verrückte Kombi würdest du gerne sehen als ein Schlüssel für eine positive Zukunft der Arbeitswelt?
Die Verschmelzung von Mensch und Maschine oder das Zusammengehen. Wir betrachten das immer noch als zwei völlig getrennte Aspekte. Zum Beispiel spontan die Diskussion um, darf die Maschine ein Buch lesen und davon lernen? Uns Menschen ist das erlaubt. Wir dürfen ein Buch lesen und darüber lernen. Im Moment wird diskutiert, respektive gefordert, dass die Maschine nicht jedes Buch lesen darf und davon lernen. Also wir schaffen eine Zweiklassengesellschaft zwischen der Maschine und dem Mensch. Und gleichzeitig sehen wir, dass viele Menschen, gerade auch wenn es um persönliche Dinge geht, der Maschine sehr stark vertrauen. Und ich denke, einerseits, wir sollten die Maschine jetzt im Kontext von AI viel mehr wie Menschen betrachten oder denken, was wäre, wenn das ein Mensch wäre. Wir sprechen schließlich auch über Tierrechte, warum nicht über Maschinenrechte. Und auf der anderen Seite auch unsere rationale Seite oder uns mehr wie Maschinen betrachten, um daraus ein gutes Ganzes zu gehen. Ich habe letzte Woche so einen Satz gelesen auf LinkedIn. Da hat einer gesagt, ja, er sehe schon, wie in 20 Jahren seine Kinder sagen, ah, du bist so oldschool, warum willst du mir die Heirat mit AI verbieten? Da sind wir doch schon lange darüber hinweg. Warum bist du so robophobig? Und ich will nicht sagen, dass wir Maschinen heiraten sollten, aber um Probleme zu lösen, diesen anderen Blick einnehmen, da denke ich, das kann uns oder wird uns helfen.
Sehr spannend. Vielen Dank, Thomas. Diesen Gedanken zur Verschmelzung zwischen Maschine und Mensch kann ich mir in Zukunft tatsächlich etwas vorstellen, bin aber sehr gespannt, wie er ganz konkret aussehen wird. So schnell vergeht die Zeit. Ich danke dir für dein Dasein heute und für die wertvollen Insights in das Thema Change und Transformation.
Danke dir, Shaila, für die wunderbare Gesprächsführung.
Okay, ihr Lieben, das ist es für heute gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und schöne Grüße aus dem Future Work Hub in Zürich.